Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Money Investing. Mein Name ist auch eine Woche später, nachdem ich endlich wieder da bin, Marcel, immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen. Es ist die Folge 318 und Philipp, heute relativ spontan, dass wir hier zusammenkommen und deswegen wollen wir das ausnutzen und deswegen auch ein kleines bisschen anderer Fahrplan. Aber das ist nicht schlimm, darauf werden wir gleich nochmal eingehen. Was erwartet uns heute, Philipp?
Ja, heute die Depots der Großen. Ja, und diese Folge ist ja immer mit die beste Folge auf unserem Kanal. Also viele sind neu hier, ihr seid da, kostenlos, aber nicht umsonst. Wir werden euch nicht irgendwas verkaufen, andrehen, ihr müsst nirgendwo draufklicken, sondern wir zeigen euch hier ehrlich, wie wir es machen, was wir machen und ob wir überhaupt was machen. Und wer, und das muss man natürlich fairerweise sagen, uns noch ein bisschen näher kommen möchte, der schaut jetzt mal in die Shownotes. Da gibt es nämlich eine WhatsApp-Gruppe, die gibt es kostenlos, aber nicht umsonst für einen Monat. Anschließend kostet es was. Oder man meldet sich bei einem unserer Werbepartner an und kriegt auch dann nochmal eine verlängerte kostenlose Mitgliedschaft. Marcel, und da gibt es dann den ganzen Tag von früh bis spät Kontakt zu dir und mir. Und das ist so ein bisschen, ich würde sagen, wie so eine Art kleine Versicherung. Ja, es ist so ein kleiner Hedge. Und es ist günstiger als eine Option und kostet auch nicht so viel im Jahr. Und macht auf jeden Fall dort Spaß, wenn wir uns austauschen. Aber wer sagt, die zwei Vögel, die labern mir eh nur zu viel, das reicht mir einmal die Woche. Gebt uns jetzt gerne noch 5 Sterne. Ich freue mich immer total auf diese Folge, die Depots der Großen. Und dann habe ich noch so was Kleines vielleicht für die Themen der Woche mitgebracht. Ein Speck, was kommen wird im Bereich Quantencomputing. Also bleibt da auf jeden Fall dran. Und das Schöne ist, Marcel, du hast es ja letzte Woche gesagt, ich höre ja trotzdem den Podcast. Ich bin ja trotzdem ein Fan von dir. Dass ich gerade eine Work-Work-Balance habe, ja. Und das Schöne ist, ich habe jetzt hier dann in die Vorbereitung, wir machen ja immer so eine schöne Vorbereitung, gelesen hier schon wieder, was hier eigentlich passiert ist. Und ich bin ja schon wieder total gespannt. Und das Schöne ist, du hast ja dann auch gesagt, musst nichts, kannst alles behalten. Also es bleibt eigentlich alles so, wie es ist. Trotzdem müssen wir natürlich diese Click-News einmal besprechen. Also Marcel, wenn die Zeit ausreicht, was werden wir denn wir zwei heute denn noch besprechen?
Ja, aktuelle News, die es natürlich gibt von Novo Nordisk, auch von PayPal, müssen wir natürlich hier Kleinigkeiten besprechen. Es gibt ein neues Update von Anthropic und auch das hat eine ganze Branche erstmal in die Knie gezwungen diese Woche. Aber darauf kommen wir später. Und Philipp, ich werde es dir erklären. Ich werde es dir erklären und hoffentlich da auch Licht ins Dunkle bringen. Und es gibt Zuschauerfragen, Community-Fragen, was denn jetzt die Gefahr ist bei Autodesk und bei Nemetschek. Und auch darauf möchte ich eingehen, weil das doch recht spannend ist, Philipp. Da habe ich selber tatsächlich so einen Aha-Moment gehabt und habe dann auch mal wieder gemerkt, was wir manchmal doch für spannende Unternehmen an der Börse eigentlich gibt und was da wirklich für Burggräben auch dahinter stecken.
Witzig. Ich habe weiter einfach kostenlos, also für dich auch einfach mitgearbeitet, weil der Lebensgefährte meiner geliebten Schwester ist Architekt. Und ich habe mich nämlich mit ihm über genau diese Programme unterhalten und wie das Thema KI die eigentlich beeinflusst. Und ob es das Ganze obsolet machen wird. Deswegen, ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und wir starten jetzt die Folge. Also Marcel, Depot der Großen beachtet natürlich wie immer unseren Disclaimer und ich würde sagen, wir fangen mit dem größten aller Anleger an. Marcel, was gibt's denn Neues in deinem Depot? Erzähl mal.
Ja, das erzähle ich euch erst nächste Woche. Da ist ja Depot-Rückblick.
Kommt das Depot der ganz Großen nächste Woche. Ja, dann würde ich vorschlagen, du sagst jetzt eine Zahl zwischen 3, 6 und 7 und wir picken einfach einen raus. Und dann starten
ich finde super mit einer. Wir fangen einfach chronologisch mit der 1 an.
Chronologisch mit der 8. Gut. Nummer 1 der Superinvestoren ist Nelson Peltz. Ja, wer kennt ihn nicht? Hedgefonds, wenig, also es gibt eine wunderschöne Seite, muss man vielleicht sagen, dataroma.com. Hier kann man sich das mal anschauen. Und man kann von diesen Leuten auch nur lernen. Also diese sogenannten Superinvestoren sind auch wirklich welche, die jahrelang den Markt schlagen. Und wenn du 4 Milliarden unter Verwaltung hast wie Nelson Peltz, dann machst du schon einiges richtig. Ja, nicht nur so ein bisschen, aber er hat einiges reduziert, Marcel, nämlich seine Invesco Limited um 80%. Solventum ein bisschen, wissen wir ja, Solventum die Abspaltung von 3M. Aber sonst hat er eigentlich nicht viel aufgestockt. GE Healthcare ein bisschen. Aber sonst war es das. Ein sehr konzentriertes Portfolio. Und ich finde persönlich, man kann sich immer mal diese Top-Position einfach mal angucken. Also eine Janus Henderson Group oder eine GE Aerospace, die ich ja persönlich auch über meinen Dividendensparplan aufbaue. Und wenn man dann sieht, dass so eine GE Aerospace, diese Triebwerke, die haben ja ein Quasi-Monopol, dass sie nämlich in über 50% aller Triebwerke weltweit sind, diese Triebwerksblätter mit verbaut. Und das ist natürlich ein enormer Burggraben, weil sobald so ein Ding einmal verbaut ist, wird das gewartet, bis es ja wirklich nicht mehr tragfähig ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist natürlich ein wunderbarer Burggraben. Ich würde dich mal kurz bitten, lass uns mal zu unserem heutigen Werbepartner gehen, GE Aerospace. Ich persönlich finde ja die Aktie fundamental zu teuer, aber ich sage mir dann, oh, so teuer ist es gar nicht, wenn du einfach jede Woche die Bananen kaufst, egal zu welchem Preis es ist, ja, dann sie schmecken nämlich trotzdem. Und das ist ja das Schöne an einem Sparplan, man kann sich immer zum selben Kurs einkaufen, mal niedrig, mal weniger. Und GE Aerospace,
Genau. In der Folge 313, sechs Aktien für Januar, haben wir schon mal über GE Aerospace gesprochen. Also da gehen wir nochmal tiefer drauf ein. Kann man sich definitiv nochmal anhören, denn so viel hat sich da seitdem nicht geändert. Und ja, das ist natürlich immer noch ein sehr starkes...
Die nennen sich ja an der Börse jetzt
GE,
bei einigen
genau.
GE noch, ne?
Die sind genau, das ist ja doch die alte Mutter der breiten
genau.
Aufstellung.
Aber
ist quasi immer noch.
Hier geht es immer noch hoch, ne? Also
genau,
das sieht doch richtig schön aus.
Weiterhin ein intakter Aufwärtstrend, den wir hier sehen können. Das ist übrigens die X-Station 5 von XTB. Vielleicht gleich der Hinweis, also man sieht auch häufiger Werbung jetzt auch draußen an den Litfaßsäulen und so von XTB. Also es lohnt sich definitiv, weil sie eben als Broker doch sehr stark sind und ich sag mal schnell handeln, doch recht flexibel für alle, ja, zugeschnitten kann man sagen. Es ist auch sehr schön für die Charttechniker, weil man eben hier doch eine wunderbare Station hat, worüber man die Charts auch gut anschauen kann. Also für alle, die uns heute hier wieder im Video zugeschaltet sind, die können das natürlich sehen. Für alle, die uns nur hören, ist wirklich nur zu empfehlen. Toller Aufwärtstrend hier an dieser Stelle. Das heißt, neue Hochs werden gebildet und die Aktie, ja, nicht aufzuhalten. Und jeder Rücksetzer wird auch schnell wieder genutzt. Da gibt es keine tiefen Rücksetzer aktuell. Natürlich ist hier keine KI-Angst, ne? Keine Software oder was auch immer, die da irgendwo gerade ein bisschen Probleme bekommt. Wir haben hier einen wirklichen, ja, man muss sagen, sehr starken, stabilen Dauerläufer wahrscheinlich jetzt bekommen. Aus den vielen Jahren, die vorher sehr langweilig seitwärts liefen, weil sie eben als großes Konglomerat immer einen Abschlag haben. Und das gefällt mir doch sehr gut. Aber ich bin hier nicht investiert.
Wäre das nicht eine Aktie für dich? So, oder für deinen Sohnemann? Also ich glaube, wenn du jetzt deinem Sohnemann die in sein Depot legst, der würde sich, glaube ich, in 20 Jahren freuen darüber.
Das kann durchaus sein, ja.
Also ich sehe hier wenig Bedrohung von dem Burggraben.
Ja,
einfach, weil man hat eine große Basis. Man kann dann auch sagen, hey, pass auf, du verpflichtest dich dafür einen Neukauf, dafür kriegst du nochmal einen Rabatt bei der Wartung etc. Das ist schon brutal.
Das könnte schon durchaus, ja, ich glaube, da macht man nicht so viel falsch, wenn man da langfristig dranbleibt. Ne? Man muss natürlich laufen lassen und gerade auf den hohen Niveaus, du hast es angesprochen und vielleicht auch nochmal einen Check dafür, für die aktuellen fundamentalen Daten, ist natürlich trotzdem relativ teuer nach wie vor.
Brutal,
ne?
Teuer.
Man sagen.
45er KGV, ja, 45er KGV für ein Umsatzwachstum von 10% für nächstes Jahr und ein Gewinnwachstum von 14%. Die Dividende steigt, also ich mache mir hier wenig Sorgen. Ja, aber es ist schon ein Dickschiff. 355 Milliarden Dollar. Also wir reden hier nicht von einer kleinen Pfütze.
Nichtsdestotrotz. Also sehe ich ja nicht.
Warten wir mal ab. Bei Apple haben wir auch bei 1 Billion schon gesagt, das geht nicht weiter. Und bei Nvidia genauso. Deswegen,
ja, gut.
Also vielleicht in 20 Jahren. Ich kann es immer wieder sagen, man darf ja bei solchen Aktien auch nicht vergessen, Marcel, und das ist ja ganz wichtig, ich mache es hier mal kurz auf, man kann ja hier sich auch mal den Return reinlegen, inklusive der Dividende. Und das ist immer ganz wichtig, weil wenn man hier natürlich so einen Dividenden-Compounder dann auch hat, ja, nämlich den Total Return, dann sieht man hier langsam, das sieht man jetzt hier so ein bisschen, geht die Schere auf. Ja, also und dann hat man auf einmal schon fast das Doppelte an Performance, weil man die Dividende ja weggezogen hat. Wo das natürlich auch groß auffällt, ist natürlich Ich zeige es dir natürlich bei einer Aktie, die du auch im Depot hast, nämlich bei so einer Altria. Da finde ich, sieht man das ja immer wunderbar. Und siehe da, ich glaube, Marcel, wir werden jetzt überrascht sein, was hier schon wieder auf der Uhr steht. Nach 5 Jahren sind es nämlich schon wieder 127%, den S&P 500 geschlagen, also bei Altria. Und in 10 Jahren sind wir auch nochmal bei 112%. Aber man darf nicht vergessen, das ist immer noch richtig schönes Cashback, was man hier immer kriegt, ja?
Ja, genau. Wie so ein kleines Taschengeld, ne? Deswegen, bin ich auch investiert. Noch. Nee, aber behalte ich natürlich bei. Schöner Dividendenwert. Ja, ich würde sagen, zurück zu unseren Lieblingsinvestoren. Und was macht der Zweite?
Dann haben wir Daniel Loeb von Third Point. Der ist, glaube ich, immer hier ein bisschen mit der Maschinenpistole unterwegs, ja. Hier haben wir auch 7,2 Milliarden unter Assets under Management. Und ich gehe mal auf die Verkäufe, weil die Verkäufe interessieren uns doch eigentlich immer am meisten. Und zu 100% hat er dann zum Beispiel Community Healthcare, Apollo Global Management verkauft, Meta, Mr. Copper, Kenview hat er dann zu 63% verkauft, Taiwan Semiconductor, aber ich glaube, die hat er vielleicht auch einfach tatsächlich verkauft, um vielleicht auch hier mal, die sind ja gut gelaufen, ja, um auch mal Gewinne mitzusichern. Shark Ninja um ein Drittel. Und auch eine Brookfield um 12% fast. Was hat er denn gekauft? Und das, glaube ich, hier ist immer interessant. Was passiert hier? Oh, dann er hier um 1100% aufgestockt.
Wow, das ist krass.
Und da würde ich dich auch nochmal kurz bitten, lass uns doch mal hier in den Chart gucken. Was denkst du? Hat er das gut gemacht, dass er hier jetzt nochmal aufgestockt hat?
Ja, es war ja, man muss ja sagen, Ende letzten Jahres, ist ja im Prinzip genau das, was die gemacht haben. Da muss man natürlich den Zeitpunkt auch betrachten und da steht er jetzt nicht unbedingt deutlich besser da, muss man sagen. Da hat er deutlich teurer gekauft, als die Aktie jetzt nun steht, aber er konnte vielleicht auch nicht sehen, dass vielleicht jetzt die Übernahmeankündigung, die wir letzte Woche auch schon besprochen haben mit Massimo, dass die jetzt erstmal passiert. Das ist natürlich etwas, was erstmal drückt. Und die Quartalzahlen zeigen natürlich auch, dass es jetzt nicht wahnsinnig das Wachstum hochgeht. Aber die Fantasie ist eben mit dieser Übernahme zurück. Denn Massimo ist durchaus ein spannender Kandidat, um wieder, ich sag mal, eine Puppe völlig aufzuhübschen und neu ins Schaufenster zu stellen. Insofern bleibt das hier spannend. Und charttechnisch kann man sagen, weil der Rücksetzer wurde auch schnell wieder aufgekauft. Ja, bei knapp unter $200 kamen sehr stark auch die Käufer rein, was sich bis jetzt eben sehr gut hält, weil die Aktie dann doch ein peu à peu Richtung 210 hochgelaufen ist. Insofern glaube ich, dass das nochmal eine Bestätigung des Ausbruchs aus dieser Seitwärtsphase war, die wir zuvor doch relativ lang gesehen haben. Und nun langfristig natürlich immer mit den gewissen Hin und Her, was an der Börse eben nochmal ist, kann man hier vielleicht auch wirklich noch langfristig Spaß haben. Davon gehe ich zumindest aus.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch so eine Aktie, einfach nachkaufen, vielleicht im Sparplan auch einfach, wenn man gar keinen Bock hat, sich mit zu beschäftigen. Ich habe gerade geguckt, ich war ja schon mal, ich glaube 30% im Plus, jetzt sind nur noch 7% durch diesen Rücksetzer. Aber da sieht man auch wieder Leute, wenn man überzeugt ist, dann interessiert es einen gar nicht. Ja, also ich bin ja gerade, du weißt es ja selber, beruflich sehr eingespannt, auch familiär. Und jetzt bin ich froh, Marcel, dass ich so ein Depot habe, wo ich sage, puh, ich habe es ja auch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Jetzt, also ich könnte mir mit den Positionen jetzt gerade tatsächlich vorstellen, die nächsten 10 Jahre zu überwintern, bis das Leben wieder sonniger wird. Ich hoffe, es dauert keine 10 Jahre.
Nee, ich hoffe es auch nicht. Ich soll ja morgen wieder warm werden. Insofern.
Ja, ich bin in Italien. Wir haben hier schon 20 Grad und Sonne. Ich stand heute hier nur.
Ja. Ist das Bräune? Ist das richtige Bräune, die ich hier erkennen kann?
Selbst Bräuner.
Ja, gut. Sehr gut.
Und er hat einiges gekauft. Chipotle, Constellation Energy. Also das ist natürlich jetzt auch spannend auf dem Niveau. Alibaba, Progressive, Thermo Fisher. Also er scheint es auch gerade mit den Laborausrüstern jetzt zu haben. CSX und Spotify. Ne? Also auch hier spannend, was er hier so getan hat. Schauen wir uns mal an, was ist seine größte Position? Ist PGE, Nvidia, auch hier hat er nochmal nachgekauft, auch wenn es nur 3,51% sind. Union Pacific, auch nochmal verdoppelt, finde ich auch spannend. Microsoft reduziert, ich glaube, da hat er vielleicht einigen in der WhatsApp-Gruppe einfach zu sehr zugehört, dass das Thema oder auch irgendwelchen Printmedien, dass das Thema Microsoft sich jetzt eigentlich erledigt hat. Microsoft, haben ja viele drüber gesprochen, hat ja die Preise erhöht. Und hat ja gesagt, boah, wir haben unseren Co-Pilot damit reingenommen, also unsere KI und deswegen erhöhen wir die Preise. Alle haben sich aufgeregt und ich habe mal bei unserem IT, also CTO, nachgefragt. wie viele Microsoft-Lizenzen, ob wir denn überlegen, das überhaupt zu kündigen etc. Weißt du, wie viele Microsoft-Lizenzen wir als 3.500 Mann-Unternehmen gekündigt haben im letzten Quartal, Marcel?
Keine.
Oder hier?
Null. Nichts.
Ich sehe sie immer noch nicht. Ich sehe sie ja, immer genau. noch nicht.
Warum auch? Ja.
Und glaubst du, den normalen Mitarbeitenden, der am PC sitzt, den interessiert, dass das Office 30% mehr kostet?
Nein, wo sind das
sie?
Ist dem
ich gucke,
völlig
wo
Banane.
Sie sind. Genau.
Ja, das wird er gar nicht merken.
Nee, er sowieso nicht. Ja.
Nee,
und deswegen, Leute, ich kann es immer nur wieder sagen, Marcel, wenn man sowas mitbekommt, einen Absturz, sich einfach mal im selben Umfeld umgucken. Und wenn da keine ja, Panik ausbricht oder auf der Arbeit, dann sollte man das nicht spielen. Die Börse neigt dazu. Es gibt ja so viele Investmentideen und ich glaube auch heutzutage mit KI, das werden wir ja im Thema der Woche auch nochmal besprechen, gibt es ja so viele Ideen, die dann immer durchs Dorf getrieben werden. Was aber natürlich auch nicht bedeutet, dass wir genug Kapital haben für diese ganzen Ideen. Deswegen wird das Kapital natürlich immer von links nach rechts auch mal geschoben. Ne?
Ja, naja. Das stimmt. Wollen wir vielleicht einen kurzen Blick auf Microsofts Chart werfen? Denn ich glaube, ja, da könnte bitte. Man durchaus das Interesse groß haben. Ich meine, klar, viele das, verfolgen die Aktie. Das
sagst
ist kein
jetzt
Geheimnis.
Sowas und ich sage dir, wie ich mit meiner Position. Eieiei, das sieht ja aber aus.
Ja,
Teil der Tränen,
größer.
Wir sind da. Ich
ziehe noch ein bisschen
weiter
größer.
Weiter kriege ich es, glaube ich, jetzt nicht größer,
also, okay,
oder?
Okay, gut. Doch, also theoretisch dürftest du es, wenn du es kleiner ziehst, also so, dass du das Bild verkleinern wolltest oder andersrum. Ja, genau. Dürfte es eigentlich noch größer werden, aber ist nicht dramatisch, weil jetzt sieht man hier vor allen Dingen noch ein bisschen besser diesen Absturz, der eigentlich völlig, also witzigerweise genau nach einem Doppeltop, ja, das ist also charttechnisch wieder völlig vorhersehbar gewesen, nachdem sie eben da oben, ja, einmal, das zweite Mal so gegen Oktober gescheitert ist am Allzeithoch, ging es dann eigentlich nur noch bergab, was natürlich, ja, ich sag mal, auch ein normaler Rücksetzer. Wenn man diesen Chart jetzt wirklich ganz langfristig anschaut, sieht man, die sind immer noch relativ nah weit oben, weshalb ich da jetzt gar nicht so, ja, die Angst habe. Es ist wirklich ein, ich sag mal, an sich ein kleiner Rücksetzer unter die $400. Kann man die Chance natürlich nutzen. Natürlich hier wieder Disclaimer-Hinweis, wir sind beide investiert, sind von überzeugt, dass es langfristig, ja, nur noch bergauf gehen kann. Und natürlich hat man so eine gewisse Skepsis auch wegen der anderen KIs, die es eben gibt, neben ChatGPT und Gemini und Anthropic, die natürlich im Wettbewerb stehen, aber machen wir uns nichts vor, sie werden alle sehr, sehr weit oben mit, ja, eine große, wichtige Rolle spielen. Da gibt es, glaube ich, keinen, der da wirklich verlieren wird, weil es einfach, ja, drei wirklich
dir,
starke Modelle im Wettbewerb sind. Ja.
Ich habe die Aktie seit, und da sieht man auch wieder, langfristig dabei bleiben lohnt sich eigentlich immer am allermeisten. Ich habe die Aktie jetzt im Depot seit dem 20.03.2020. Und das war zur Corona-Zeit, da habe ich dort eine Position aufgebaut und du weißt selber, da haben wir ja wirklich täglich uns angeguckt, wie das Depot peu à peu jeden Tag 3-4% runtergegangen ist. Mhm. Und ich habe eine persönliche Dividendenrendite, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, jetzt schon von 2%. Habe schon 8% meines Investments zurück und habe eine Rendite ohne die Dividende jetzt schon von 150%. Und das ist einfach so der ja. Punkt. Ja, also welcher Rücksetzer? Eigentlich müsste ich jetzt sagen, hier charttechnisch würde ich jetzt hier schon sagen, könnte es doch hier gleich so, gerade hier so eine kleine Bodenbildung geben, Marcel.
Und ja, ist
deswegen
natürlich eine kleine, ja.
Meine Spekulation diese Woche. Ab jetzt wird Microsoft bis Jahresende die Nasdaq schlagen.
Oh, ja. Ist, glaube ich, gar nicht so abwegig. Ist machbar. Philipp, schreib es am besten gleich auf, genau. Also
ja.
Ich gehe da voll mit. Könnte mir vorstellen, dass du diesen Punkt auf jeden Fall bekommst, weil Microsoft natürlich da, ja, da reichen schon die nächsten guten Quartalszahlen, die zeigen, dass,
dass der
ja,
Umsatz
plötzlich das Wachstum
wächst.
Ja, genau, dass das Wachstum halt extremst angezogen ist, weil natürlich alle ein bisschen mehr bezahlen. Und ja, ich bin ja auch jemand, der das Abo hat und bezahlt und am Ende des Tages werde ich auch mehr zahlen für Microsoft. Aber jetzt hole ich mir alles wieder über die Renditen und dann ist das eben so. Genau, nee, spannende Aktie, klar, kann man, glaube ich, den Rücksetzer durchaus mal nutzen.
Ja,
natürlich, wie gesagt, immer.
Also jetzt hier so ein...
Eine Meinung. Ja, geht ja. Auch, klar, falls der Abwärtstrend anhält. Zum nächsten großen Investor.
Der nächste große Investor ist Carl Icahn. Er ist wieder ein bisschen... fokussierter, hat reduziert EchoStar und IFF, International Flavors and Fragrances, sowas wie Symrise, und hat um 246% die Monroe Inc. aufgestockt. Hast du von denen schon mal gehört?
Tatsächlich nicht. Also eine Horizonterweiterung, die wir hier live haben.
41er KGV bei minus 65% in den letzten 5 Jahren. Es gibt eine Dividende. Und jetzt ist natürlich immer noch die Frage, was macht dieses Unternehmen? Marcel, gehen wir Automotive Repair Store in den USA. Und wir kommen nicht auf die Webseite, weil wir im Internet, aber also es ist ein Auto Service and Tire Centers.
Ja,
und das ist natürlich vielleicht
Trucks, Vans, Autos. Ja.
Wenn man vielleicht
so davon, Pitstop.
Ja, dass man vielleicht so ein bisschen davon ausgeht als Investmentidee, es wird keine E-Autos mehr geben in der Zukunft und deswegen nur noch Verbrenner und dann werden die Leute auch wieder mehr Hand anlegen müssen. Und das Gewinnwachstum sieht richtig stark aus, ja.
Ja.
Also für die nächsten Jahre 21%.
Versucht sie zu trimmen. Ja, vielleicht ist ja auch dieser aktivistische Investor am Ende des Tages, der hier ein bisschen auf Vordermann bringen möchte und die Kosten sparen und plötzlich kann es natürlich auch schnell mal drehen, so ein Kurs. Und ja, am Ende des Tages so ähnlich, da gibt es ja noch AutoZone, ein klassischer Dauerläufer, der es immer wieder schafft auch, ja, den Markt nicht nur zu schlagen, sondern auch wieder zu überraschen mit wirklich neuen Höchstständen. Und ja, was machen wir uns jetzt vor? Das ist ein Dauerläufer par excellence in einer
Wahnsinn.
Eigentlich ja schon Branche, die ja trotzdem
im
Umbruch
Jahren.
Ist. Ne?
Das Wahnsinn.
Stimmt. Also schon wirklich, AutoZone wäre so ein Favorit für, selbst wenn wir die Kfz-Geschichte nutzen, selbst bei autonomen Fahren, glaube ich, werden sie nach wie vor sehr gut aufgestellt sein. Weil auch die brauchen natürlich gewisse Ersatzteile
Klar.
für die Flotten. Da stellt sie nicht ein neues Auto hin, nur weil da mal eine Tür kaputt ist. Ne? Das ist halt dann so.
Und
genau.
Am liebsten hat er sich selbst. Er hält nämlich zu 49% seiner eigenen Aktien. Kommen wir zum nächsten. Und das ist Bill Gates. Und Bill Gates hat nicht so viel gemacht, nur 2 Positionen reduziert. Einmal um 16% Microsoft. Also, liebe Leute, jetzt ist natürlich klar, wenn der Gründer nicht mehr dran glaubt, jetzt ist Schicht im Schacht. Und also, Hashtag Disclaimer,
Ironie
bitte.
Off.
Ironie off. Und die Berkshire um 11% reduziert. Wahrscheinlich, weil sein Freund Warren Buffett nicht das. Und ich glaube, er ist ja auch gerade in der Scheidung mit der Melinda. Vielleicht braucht er auch ein bisschen Geld.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt für ihn was ist, ne? Aber ich glaube, ja die Foundation, der Fonds, der wird ja wahrscheinlich außerhalb seines direkten Zugriffsvermögens laufen. Insofern, ja, wer weiß, ein bisschen Cash ansammeln kann ja auch nicht schaden bei den ganzen Rücksetzern, die es dann im Q1 gab. Ja, also
Klar.
vielleicht hat er da in weiser Voraussicht gehandelt. Ja.
Das kann natürlich sein. Weiter geht's mit Bill Ackman und meinem Liebling. Und er hat neu dazu gekauft, aber ich traue mich nicht, es ihm nachzumachen. Aber man müsste es eigentlich machen, Marcel, weil dieser Mann weiß, was er tut. Er hat Meta gekauft. Unfassbar.
Ja.
Und ich verstehe ja immer nicht die Zahlen, aber ich erwische mich ja immer wieder selber dabei, wie ich auf Instagram bin und mich eigentlich immer ärgere, dass ich da meine Zeit verschwende. Aber ich kriege so viele tolle Golftipps dort. Ich kann gar nicht anders. Ja,
Social Media Verbot für dich.
Ja, auf jeden Fall. Also dann hat er aufgestockt Amazon um 65%. Das finde ich natürlich ganz spannend, weil gucken wir uns da nochmal den Chart an, Marcel. Ich glaube, hier gab es doch eigentlich auch nochmal einen fetten Rücksetzer, oder?
Naja, also Amazon ist sogar relativ stabil, würde ich sagen.
Ach so.
Also klar, es gab einen Rücksetzer, der ist jetzt, ich sag mal, auf dem Big Picture jetzt wirklich kaum zu erkennen. Ja, kurzfristig ist es mal ein Stück runtergegangen, aber das kann man durchaus nach den Quartalzahlen eigentlich relativ entspannt sehen. Ich glaube, da ist mehr Raum zum Aufholen, als dass da jetzt noch ein großes Risiko besteht. Da ja auch das Geschäft mit Cloud, KI und allem möglichen, das läuft und das haben ja auch die Zahlen gezeigt. Und ja, die Investitionspläne sind eben genau das, was immer wieder runterprügelt, weil man natürlich sagt, so, oh, das wird natürlich erstmal teuer, ganze KI-Thematik, aber das ist dann auch eine Frage der Zeit, bis sich das wieder lohnt. Und bei Meta sehen wir jetzt gerade auch gerade in Chart, da vielleicht
yes,
kurz
ist,
dieser
das
Hinweis.
Das ist aber ein wilder Ritt, oder?
Naja, ging es auch eben runter und die Quartalszahlen haben ja gezeigt, wow, ich bin ja vor den Quartalszahlen rein, damals habe ich auch gesagt gehabt und bin auch nach wie vor investiert und bin ganz dezent im Minus jetzt, aber das ist nicht schlimm. Ich glaube einfach, dass Meta gerade heute auch wieder mit neuen Nachrichten, sie werden ganz groß mit ja, extremsten Summen mit AMD-Chips die KI erweitern und die Kapazitäten ausbauen. Das ist für AMD zum einen natürlich ein kleiner Ritterschlag wieder erneut von Meta. Und für Meta wieder ein Zeichen, dass sie einfach natürlich dahingehend auch ein Platzhirsch sein möchten, nicht nur hinterherlaufen, wie sie es bisher ein bisschen getan haben, muss man sagen, sondern dass sie da mehr und mehr Fuß fassen. Und neben Google und Alphabet haben sie ja den Vorteil, dass sie auch schon 3 Milliarden Menschen erreichen. Das heißt, die KI auszurollen ist für die natürlich viel leichter als für eine OpenAI. Genauso wie es halt am Ende für Google ist, weil sie auch sämtliche Milliarden erreichen. Insofern ist das natürlich immer etwas, was hier Rückenwind geben kann, auch langfristig. Ja. Und ich finde, die Bewertung für Meta ist in meinen Augen ist recht günstig für das
genau
Wachstum.
Das hat mein Buddy Bill auch gesagt. Und sie halten ja Meta für absolut, sag schon, unterbewertet. Und hier, man kann das auch immer mal nachlesen, auch auf der Webseite. We established our opinion in Meta at a very, very attractive valuation of just 20 times earnings, which include the significant losses from its Realty Labs segment. Also da scheint es auch noch Probleme zu geben. Und sie sagen natürlich auch, wenn das Thema gelöst wird mit diesem Realty Labs, dann dürfte es hier richtig abgehen. Und man weiß ja auch, dass Bill Ackman tendenziell lange hält. Und deswegen, ach, nein, ich kann nicht. Ja. Ich kann nicht. Das wäre wieder so eine ironische Aktie, glaube ich, wo ich nicht ruhig schlafen könnte. Ich weiß nicht,
ja,
warum.
Also die kurze ironische Frage wäre ja bei Meta Platforms, damals war ja das Thema Metaverse ein Riesending.
Stimmt.
Und da haben sie ja wahnsinnig viel investiert, weshalb sie sich ja auch umbenannt haben. Und das nächste große Ding, was das ist ja leider gescheitert, kann man ja sagen, oder ist ja nicht wirklich was draus geworden. Und die Frage ist, ändern sie das nochmal um in vielleicht, keine Ahnung, LM Platforms oder, ich bin gespannt, weil Meta ist ja eigentlich gar nicht mehr beschreibend für dieses Unternehmen. Aber ja, das nur so Exkurs am Rand. Da habe ich mal drüber nachgedacht in einer einsamen Minute.
Was mich total schockiert, ist, dass sie Alphabet reduziert haben um 86%. Aber da hat er natürlich auch gesagt, er hat ja wirklich hier unten eingekauft, ne? Also sie haben irgendwie fast verdoppelt in so kurzer Zeit und sie wollen natürlich auch ihre Renditen durchziehen und sie sind natürlich als Hedgefonds auch opportunistisch unterwegs. Und ich glaube, man sieht
muss
hier
ja
einfach
auch sein.
Genau, und ich glaube, er sieht hier einfach auch, dass Meta besser laufen wird als Alphabet jetzt im Vergleich, wenn man jetzt einsteigt. Und das ist auch schon wieder ganz spannend. Ja? Also hier schreibt er auch, robuste Performance, die KI ist da, aber es ist jetzt, er hat auch gesagt in dem Call, Marcel, der Markt sieht jetzt das, was sie gesehen haben, als sie vor den 70% eingestiegen sind.
Und, genau, aber die müssen ja raus, sie müssen ja, wenn sie Alpha machen wollen, die müssen ja ihren Kunden auch erklären, warum sie bei ihm investieren sollen und nicht in den Markt. Klar, da musst du dann rausgehen, wenn es eben oben läuft oder gerade richtig gelaufen ist, wenn die Investmentthese aufgegangen ist, kurzfristig, um das Alpha mitzunehmen und dann gehst du woanders rein, um das gleich wieder zu wiederholen. Und nur so kannst du deinen Kunden natürlich was bieten, was Bill Ackman natürlich mit seiner Pershing Square eben auch ermöglichen muss. Und das scheint ja aufzugehen, ne? Das passt ja.
Und das können wir mal vielleicht mal auch den, also wer sagt, er glaubt an diese Person, Bill Ackman, der kann natürlich auch hier in den Fonds rein investieren. Hier hat man natürlich wie immer diesen Holding-Abschlag. Ja, weil der hat dann nur knapp 56% gemacht, aber in 10 Jahren auch in 10 Jahren schon wieder 270. Was natürlich wirklich stark ist für einen Fonds. Ja, also da.
Absolut, ja.
Unfassbar. Stimmt. Also, vielleicht muss ich einfach stumpf hinterher springen. Machen wir weiter.
Mhm.
Dann kommen wir zu Warren Buffett himself, seine letzten Transaktion. Marcel, und was hat er gemacht? Amazon reduziert um 77%. Atlanta Braves Holding um 48% reduziert, sagt mir gar nichts. Bank of America hat er reduziert. Apple, das war es natürlich dann auch mal wieder mit Apple um 4,32%. Aon PLC, die Pool Corporation. Und was hat er neu gekauft? Die New York Times. Auch spannend, warum man sowas dann nochmal jetzt in sowas investiert. Und aufgestockt um 12%, wieder Dominos. Also hier, die kaufen
jedes... Ja, ich hatte eine Pizza gekauft.
Ja, wahrscheinlich, ja. Also, keine großen Veränderungen, würde ich sagen.
Ja, genau. Also es ist relativ moderat und damit hat er sich verabschiedet. Und ich glaube, das nächste Mal, wenn wir diese Folge besprechen, im nächsten Quartal, wird es natürlich wieder spannend, was hat das neue Management da gemacht. Und insofern bleibt das, glaube ich, ein großes Fragezeichen.
Hier sieht man es auch nochmal. Er hat ja einfach auch hier, ne, seine 27 Milliarden Positionen auch in Coca-Cola. Wahnsinn, Wahnsinn, einfach nur.
Muss man erstmal haben.
Kommen wir zum letzten und das ist Terry
Jawohl.
Smith. Uiuiui, der hat aber auch ganz schön losgelegt. Dann gehen wir erstmal auf die Sells. Er investiert ja strikt regelbasiert und hat am meisten reduziert. Otis, Alphabet dann natürlich auch. Graco, IDEX, Vertiv, Fortinet, Qualys, Stryker, Microsoft, Philip Morris. Also er hat einiges reduziert. Überall so ein paar Gewinnmitnahmen vielleicht auch. Und ganz neu hat er Atma Biologics,
Biologics.
Nutanix, die kennst du ja auch ganz gut, ne?
Ja, könnte spannend sein. Ist natürlich immer ein zyklisches Hin und Her. Intuit natürlich viel zu zeitig, ja. Müsste jetzt tief im Minus sein, muss man sagen. Das war ein sehr blutiges erstes Quartal für Intuit. Aber gut, da wird sich natürlich weiterhin zeigen, wie sie das durchhalten. Ja,
Na,
insofern.
minus 45%.
Ja, genau. Also das muss. Ja, das
Boah.
muss man erstmal kommen sehen, ne? Das ist schwer zu sagen. Und ich sag mal, bei Intuit hat es ja noch zusätzliche Gründe, dass die Politik hier eingeschritten ist. Trump will ja ein kostenfreies Steuersoftware-Tool für alle zur Verfügung stellen, um eben die Steuererklärung zu erleichtern und für jeden zugänglich zu machen. Was natürlich dann gerade auch Intuit nicht gerade in die Karten spielt, sondern natürlich einen kostenlosen Wettbewerb darstellt, ne? Natürlich haben sie Mehrwerte, die dann die kostenlose Version nicht hat. Aber die Frage ist immer, beim Endkundengeschäft, wie empfindlich ist der Verbraucher? Spart er dann an seiner Software und nimmt einfach die vom Staat? Das ist eben hier das große Fragezeichen, was bei Intuit natürlich zu den Softwareängsten noch obendrauf kam und das tut dem Ganzen natürlich nicht gerade gut.
Ja, das war's auch schon mit den Depots der Großen, Marcel. Größere gibt es
Ja.
eigentlich nur noch nächste Woche von uns beiden, die Depotrückblicke. Und da bin ich
Genau.
total gespannt, weil ich verspreche dir, ich werde auch jetzt bis nächste Woche nicht reingucken. Und dann machen wir mal einen Strich drunter, was hier passiert ist im Januar. Kommen wir zu den Themen der Woche, wenn es für dich okay ist. Hast du sonst noch irgendetwas?
Du kannst gern loslegen mit den Themen der Woche.
Genau, also es gibt einen Spec-Börsengang an der Nasdaq. Und hier, was mich überrascht hat, war tatsächlich schon der Umsatz und der Auftragsbestand. Nämlich IQM plant an der Nasdaq und an Helsinki auf einer Bewertung von 1,8 Milliarden Dollar wollen sie nämlich an die Börse gehen. Ein IPO, nämlich sie sind ein finnisch-deutscher Quantencomputerhersteller. Und sie haben letztes Jahr schon 35 Euro Millionen Umsatz gemacht bei 100 Millionen Auftragsbestand. Und das ist tatsächlich mehr, als D-Wave und Ioniq machen.
Ja,
Und
das stimmt.
das ist ja spannend. Das finde ich schon wieder super spannend, weil wir wollen, warum denn mal nicht, ja? 35 Millionen Euro Umsatz musst du auch erstmal so machen.
Ja, so leisten, das stimmt. Gerade in einem Segment, was natürlich noch gar nicht. Ja,
Existiert
ready
wirklich,
ist, ne?
ja?
Oder was noch gar nicht so wirklich spruchreif ist, oder zumindest noch nicht wirklich diese, ja, wo die Leitplanke noch gar nicht richtig zu erkennen ist, ne? Das ist wirklich spannend. Ein
Und
Zukunftsmarkt, der wirklich viel bringen
glaube,
wird.
das könnte ein 10x der Woche werden.
Ja, dann nehme ich doch direkt mal auf als Tenbacker der Woche, auch wenn er noch nicht gelistet ist. Aber sobald er gelistet ist, können wir ihn ja dann
Na,
quasi.
vielleicht finden wir die Real Asset Acquisition Corp schon.
Ah ja, stimmt. Das ist ja ein Spec. Ein Spec bedeutet übrigens, dass man nicht wie herkömmlich per IPO an die Börse kommt, sondern dass man ein Vehikel, welches bereits schon an der Börse
Ein
ist,
Börsenmantel,
nutzt.
ja.
Ein Mantel, genau. Also da gibt es dann ganz viele sogenannte Acquisition-Firmen, die auch so heißen. Das sieht man auch im Namen. Die suchen sich dann attraktive Übernahmeziele und dann wird das quasi wie fusioniert. Und so hat ist der Vorteil für das Startup oder das kleine Unternehmen, was an die Börse kommen möchte, dass es deutliche Kosten spart, weil das ganze Börsengang-Thema dann schon weg ist. Und das ist eben hier auch die Option wohl von IQM. Und war auch schon eine Option für viele, viele andere, auch bekannte Unternehmen, die diesen Move und diesen Schritt so gemacht haben. Insofern eigentlich mittlerweile üblich, gängige Praxis, könnte man auch sagen. Dafür ist aber die Show nicht so groß, ne? Das ist vielleicht das nächste. Man kann es ja
Ach
nicht einfach
so.
mal hier in der New York Stock Exchange dann plötzlich die Glocke klingeln lassen, sondern es ist halt einfach eine Fusion. Relativ, wie soll man denn sagen, unromantisch, börsentechnisch unromantisch, aber vielleicht trotzdem effektiv am Ende. Hast du
Was?
gefunden?
Ja, habe ich gefunden. Also Nasdaq-Ticker ist RAAQ.
Hm?
könnte sehr man gut. sich vielleicht mal anschauen. Und die WKN ist die A414WM.
Genau, aber das hat alles natürlich, ne, also so ein Börsengang oder so eine Fusion kann noch platzen, das kann noch ne, viel schief gehen. Es kann sein, dass da die ersten Wochen nur fällt. Da, also das Risiko muss man vielleicht nochmal kurz mit einordnen. Wir reden hier nicht von einem Tenbecker aus dem Stand heraus, dem Sprung schafft, sondern über die Jahre vielleicht, ne, wenn es die Entwicklung so weiter zulässt.
Ich habe die Woche ein ziemlich lustiges Reel gesehen, wo ein Unternehmensberater einmal erklärt hat, ich weiß nicht, ob ich es dir geschickt habe, wie Unternehmensberatung funktioniert. Habe ich das mit McKinsey, habe ich dir das weitergeleitet?
Ja, ich habe es gesehen, ja.
Hast du es dir gesehen, wo er erklärt hat, dass, und so ist eigentlich ja wirklich das, also das ziemlich lustig, kurzer Exkurs. Wir wissen ja selber, im Jahr 2021 hat Warner Media, wurde ja von AT&T abgespalten und wurde mit Discovery fusioniert. Und damals hat diese Fusion begleitet McKinsey und sie haben 55 Millionen Dollar Provisionen eingeheimst für diesen Deal. Und jetzt, 5 Jahre später, kriegen sie nochmal, ich glaube, 65 Millionen Dollar Provision, weil sie nämlich jetzt die Aufspaltung von Warner Brothers und Discovery wieder mit begleiten. Das ist doch einfach ein mega Geschäftsmodell, oder?
Absolut, ja. Also kannst du quasi die Veränderungen kannst du dir einfach bezahlen lassen und nein, da ist kein Eigeninteresse dran. Das wäre wirklich das Beste für euch.
Also das fand ich, fand es auch so lustig dargestellt. Ich weiß nicht, wie du es fandest, aber ich fand, es war schon, also man muss da mal drüber nachdenken. Das ist schon ziemlich stark gemacht, ja. Du hast aber noch ein paar andere Themen mit dabei. Darf ich mir aussuchen, worüber wir als erstes sprechen?
Wenn du möchtest.
Okay, dann bitte über das Übernahmegerücht mit der Aktie, die den größten Burggraben der Welt hat. Du weißt, über welche Aktie ich spreche. Und die Aktie, die ich schon seit Jahren sage, man sollte sie bitte nicht im Depot haben. Erleuchte doch mal unsere Hörerschaft.
Ja, du redest von PayPal.
Richtig.
Oh, gar nicht so einfach. PayPal, wir haben ja schon öfter hier drüber gesprochen, ist ein Unternehmen, welches ja, ich meine, jeder kennt, müssen wir nicht drüber reden, aber vor allen Dingen auch wirklich extremst gering bewertet ist. Und nach dem Schock in der letzten Quartalszahlenbekanntgabe rauschte die Aktie nochmal auf ganz neue Tiefs, die Börse bisher nicht kannte, was das natürlich jetzt mittlerweile zu einer Bewertung macht von einem KGV von, halt dich fest, ganzen 8.
Boah.
Und ja, das Wachstum ist schlechter, die Maßnahmen sind nicht so eingetroffen, weshalb denn der CEO wieder hingeworfen hat, ein neuer CEO kommt. Wir werden sehen, ob der PayPal besser irgendwie unter Kontrolle bekommt oder vielleicht auch mehr machen kann aus diesem Riesenpotenzial, was da ist. Und PayPal ist bewertungstechnisch, ich meine, ist ja nicht so, dass sie schrumpfen, ne? Das muss man ja immer wieder noch dazu sagen. Dieses Unternehmen, auch nach den Quartalszahlen, es schrumpft nicht. Es ist nicht so, dass sie weniger Umsatz machen. Es ist nicht so, dass sie weniger Gewinn machen. Sie sind einfach nur lahm für all das, was sie eben an Daten haben, an Möglichkeiten, an Kontakte auch. Das ist wirklich nahezu unübertroffen.
Die Superfinanz-App könnten sie sein, wirklich.
Die könnten alles sein, die könnten so viel mehr draus machen. Und genau, vielleicht ist das auch der Punkt, warum jetzt Bloomberg berichtet, dass das Interesse einiger potenzieller Interessenten recht groß ist zur Übernahme. Und hier gibt es eben einen, oder PayPal hat schon mit den Banken gesprochen, wohl, weil es eben unaufgeforderte Angebote oder Interessensbekundungen von einigen Unternehmen gab. Teils für komplett PayPal kaufen, teils natürlich nur bestimmte Sparten von PayPal zum Übernehmen. Mögt das dann sowas sein wie Buy Now Pay Later oder Venmo, die natürlich auch mit da drin sind. Insofern könnte das natürlich auch noch spannend sein. Eine Transaktion, so schrieb Bloomberg auch, ist natürlich ungewiss und bei Weitem nicht sicher. Die Aktie konnte trotzdem 6% zulegen. Ist natürlich ein Tropfen auf einen ein sehr kleiner Tropfen auf einen sehr heißen Stein, der sofort verpufft. Aber jetzt die spannende Frage. Und Philipp, da habe ich tatsächlich länger drüber nachgedacht. Wer könnte denn derjenige sein? Das kann jetzt auch, also Wettbewerb kommt nicht so viel in Frage. Ich meine, 50 Milliarden Dollar ist halt auch eine Hausnummer. Also sowas wie Klarna und so können wir ausschließen. Die können sich das niemals leisten.
Ich würde auch eine Spekulation draus machen.
Du machst eine Spekulation.
Wenn du mir noch eine heute gibst, du musst noch 2 machen.
Boah Gott. Ja, das Schlimme ist, ich bin nicht selbst zu dem Ergebnis gekommen, wie ich das zutrauen könnte.
Soll ich es reinschreiben?
Ich sag Meta.
Wollen wir eine Spekulation? Du machst eine Spekulation und ich mache eine.
Ich mache es jetzt einfach. Mach du mal eine. PayPal wird bis Ende des Jahres übernommen.
Ende 2020 von einem PI-Konsortium übernommen.
Ah.
Das wird die
Okay.
größte Übernahme im Private Equity-Bereich, die wir je gesehen haben.
Ah, spannend, spannend, ja, das kann natürlich sein. Ja. Dann ist ja Blackstone wahrscheinlich nicht weit weg oder KKR.
Blackstone, BlackRock, KKR. Und du sagst von Meta,
Meta
übernommen.
Ja, ich glaube Meta, ich könnte mir
Never.
Auch nicht vorstellen, dass sie...
Eher machen die eine Bezahlfunktion bei WhatsApp und
ja,
das
wahrscheinlich
war's.
schon. Weit aus dem Bauch geschossen. Ich könnte mir das vorstellen, weil das verrückt genug, ich finde, es wäre verrückt genug von Meta es zu tun und gleichzeitig vielleicht nochmal die finanziellen Möglichkeiten in die Breite auszuschöpfen. Aber
Ich
ja, es ist eigentlich auch
glaube, es
Quatsch.
wird PI, warum? Wegen dieser doch so brutal günstigen Bewertung.
Ja, das stimmt,
Und
das
diesen
lädt ein.
stabilen Cashflows. Dieses Unternehmen lädt quasi dazu ein, übernommen zu werden von solchen, sagen wir es mal so, wie die Presse es betiteln wird, die Heuschreckenplage kommt über PayPal. Und ich glaube, sage ich dir jetzt so, wie es ist, Marcel, die machen es, das Ding ist ja Cashflow positiv en masse, das ist ja eine Gelddruckmaschine. Und die werden das schön mit Schulden, die werden das übernehmen, mit Schulden aufladen und dann haben wir PayPal in 5, 6 Jahren an der Börse wieder. So eine Art Teamviewer.
Ja.
Nur im großen Stil. Also glaub mir, wenn, glaube ich, wird es ein
dann PI.
PI-Konsortium, ja. Private Equity.
Ja. Bleibt spannend.
Von ist, McKinsey geleitet.
Genau.
PayPal wird aufgeteilt in Pay und Pal. Und dann in 6 Jahren kommt es als Pal und Pay wieder an die, Pal Pay an die Börse.
Klingt sinnig. Schöner Mehrwert. Ich bin, also ja, ich könnte mir vorstellen, es wird auf jeden Fall für alles irgendwie attraktiv, aber es kann auch nicht jeder machen. Und ich glaube auch, ich sehe auch keine Visa und keine Mastercard. Warum sollten die das tun? Warum? Warum? Ne? Warum sich dieses Problem ans Bein kletten? Das ist ja auch Quatsch. Also Problem ist ja kein echtes Problem. Ne? Wie gesagt, es ist kein krankes Unternehmen, es ist einfach ein visionsloses. Ja, es hat keinen Kompass und es weiß nicht so richtig, wo es hin will. Und ich glaube, da auch ein verrücktes Thema wäre vielleicht, wenn Elon Musk hier zurück sagt, so komm, lass uns PayPal übernehmen. Hier machen wir jetzt mal was Richtiges draus. Habe ich ja früher schon mal gehabt. Und das wäre nochmal so ein richtiges Narrativ für seinen gewissen Narzissmus, der in ihm schlummert. Ist sicherlich auch nochmal denkbar, so eine Wendung. Aber ja, wie dem auch sei, es ist auf jeden Fall spannend. Was mich aber ärgern würde, wenn überhaupt eine Übernahme kommt, Philipp. Und warum würde mich das ärgern? Weil ich dann nie wieder meinen Einkaufskurs sehen werde.
Ah, du musst ja nicht verkaufen, du kannst ja auf den Squeeze-Out warten.
Ja, wo soll der liegen am Ende bei den US-Amerikanern? Das ist ja,
weil die machen das mit Buy Now, Pay Later an dich dann.
Ja, ja. Von mir aus auch gerne raten, das ist gar kein Problem. Nee, aber das ist wirklich ein Thema, was, ich meine, die Aktie ist bei mir, keine Ahnung, ist mittlerweile 70% im Minus, das hole ich nicht auf mit
Wahnsinn.
Einer Übernahme.
Jetzt habe ich eine nächste Frage an dich, Marcel.
Mhm.
Jetzt erklär du mir mal, wenn ich hier schon wieder hier sehe, Security, ja. Warum eine Aktie, die ich vor 6 Jahren gekauft habe, die sich versechsfacht hat, warum CrowdStrike in meinem Depot eigentlich nichts mehr wert sein sollte, anstatt die 600%, die es in den letzten 6 Jahren gemacht hat. Also wir reden hier von durchschnittlich über 100% pro Jahr. Und was ich so querlese, ist ja CrowdStrike eigentlich morgen am Ende.
Ja, wie so viele Software- und Service-Software-Aktien. Und Philipp, der Grund dafür ist, es gab wieder eine neue Nachricht, natürlich von Anthropic, die wir ja letzte Woche, oder die ich letzte Woche ja auch nochmal tief hier mit eingearbeitet habe. Ja, die Kunst ist es jetzt einfach herauszufinden, was sind Unternehmen, die wo Anthropic und die Cloud Code und Cloud Cowork-Strategie gar nicht im Wege steht, sondern ganz im Gegenteil, sogar hilft bei Implementierung. Und jetzt hat man eben Cloud Code Security angekündigt und hier ist es eben so, dass Anthropic etwas vorgestellt hat, ein KI-Tool, das die komplette Software-Code wie ein menschlicher Sicherheitsforscher liest, also sprich Schwachstellen findet und direkt eben, ja, direkt eine Lösung dafür schreibt. Und ja, so haben sie in ihren eigenen Reihen 500 kritische Bugs in den Codes gefunden und die waren wohl vorher relativ lange unentdeckt und das war so der Mehrwert. So, die Panik denkt jetzt, oha, wenn die KI jetzt sowas schon kann, dann wird Cybersecurity ja völlig obsolet sein, wenn es die KI mit billigen, einfachen, schnell programmierten Sachen ermöglicht. Deswegen sind Aktien wie CrowdStrike abgestürzt, Cloudflare natürlich auch, Zscaler, Okta, Palo Alto und so weiter. Die haben alle ein dickes Minus bekommen und hier muss man sich natürlich so ein bisschen den Realty-Check machen. Ne? Warum ist das teilweise völlig unsinnig? Und diese Cloud Code Security macht statistische oder statische Code-Analyse. Also es prüft den Bauplan eines Hauses auf Fehler, bevor das Haus gebaut wird. Ja, also nur mal als vereinfachtes Beispiel. Und CrowdStrike und Palo Alto zum Beispiel, die machen die Laufzeitschutz, also die sogenannte Runtime Protection. Und das in der Netzwerksicherheit. Und das heißt, sie sind die Alarmanlage und der Türsteher in einem fertigen Haus. Also wenn ein russischer Hacker zum Beispiel 3 Uhr nachts seine Phishing-Mail an einen Mitarbeiter schickt und versucht, eine Ransomware auszuführen, hilft dir Cloud Code Security absolut gar nichts, weil das Tool ja quasi nicht live läuft, so an sich vom den Laptop des Mitarbeiters irgendwo in Buxtehude. Und genau, in dieser Millisekunde brauchst du eben dann nicht von diesen Plugin oder dieses Update von Anthropic, sondern du brauchst eben die Prozesse und die Folgenagenten zum Beispiel von CrowdStrike oder eben auch das Ambivalent von Palo Alto, die es eben in Echtzeit bewachen. Ja? Also da den Schutz rundum, um deine Software zu haben und das auch zu jeder Zeit und sofort und auch durch KI, was ja CrowdStrike schon seit Ewigkeiten macht. Ne? Also immer wieder zu lernen, zu erkennen, was gibt es für neue Angriffe und die direkt auf die komplette Kundenbreite auszustreuen, das ist etwas, was gar nicht, es steht gar nicht zur Debatte eigentlich. Und trotzdem wird wieder alles in einen Topf geworfen. Und ja, wenn man diese zwei, die wir jetzt schon genannt haben, Palo Alto, CrowdStrike, die da eigentlich völlig, also wirklich überhaupt nicht betroffen sind von der Geschichte, gibt es ja noch ein paar andere, wie zum Beispiel Zscaler und auch Fortinet, die ja ebenso die Türsteher des Internets sind und sie sichern den Datenverkehr von Mitarbeitern, also Zero Trust, und Fortinet baut ja sogar noch die Firewalls für Firmennetzwerke und auch hier ist es absolut immun, also sprich Zscaler und Fortinet haben auch gar kein Problem an sich, weil wenn Cloud den Code der Firmen-App zu 100% perfekt und fehlerfrei macht, klickt der Mitarbeiter in der Buchhaltung trotzdem auf die gefälschte DHL-Phishing-Mail und zack, ist sein Passwort eingegeben und damit auch der Angriff erfolgreich. Und Zscaler und Fortinet schützen eben genau das Netzwerk vor solchen Zugängen, dass man eben hier nicht das Risikofaktor Mensch kann man eben auch über diese Anthropic-Geschichte nicht, ich sag mal, sichern. Ne? Dafür brauchst du eben dann zum Beispiel Zscaler oder auch Fortinet, die da die Schwachstellen vorher erkennen, bevor sie eintreten. Auch Rubrik ist gefallen. Völlig irrsinnig, weil Rubrik gar nichts damit zu tun hat. Also Rubriks Hauptbestandteil ist ja eigentlich, sie werden bezahlt dafür, dass wenn ein Angriff mal erfolgreich wird, dass sie all diese Daten, die da irgendwo geklaut oder nicht freigegeben werden, per Backup wieder hergestellt werden können, also einfach aufgerufen werden können. Genau, ist also hier auch gar nicht, also Rubrik ist hier in dem Falle der Airbag und das ist überhaupt für das Thema überhaupt gar nicht relevant. Genauso wie bei Cloudflare und Fastly. Sogar bei beiden muss man sagen. Bei Fastly könnte ich dann gleich noch was hinzufügen. Denn hier geht es ja wirklich eher um die Edge-Geschichte, ne, und die Edge-Security. Und sie sitzen ja zwischen den Webseiten von den Unternehmen. Und wenn es dann eben hin und her geht, ist es ja überhaupt nichts, was überhaupt nicht prüfbar ist. In dem Moment, weil es ja auch Just-in-Time funktioniert. Und ja, Cloud Code Security kann den Code des Online-Shops zwar noch makellos und perfekt schreiben, aber wenn eben dann, ein Botnetz mit 50 Millionen Anfragen, feindlichen Angriffen pro Sekunde auf den Server einprügelt, dann bricht er natürlich zusammen. Also brauchst du natürlich dann auch die Sicherheit von Cloudflare und Fastly, um eben nicht genau dieses, und bei Cloudflare kann man es ja immer mal lesen als Kunde, wenn man auf welchen Webseiten sind, dass man da einmal klickt und dann hat man diesen, dieses Häkchen, ne, dass man eben tatsächlich da nicht irgendeinen Datentsunami abfängt als Server, sondern eben tatsächlich einen ganz normalen Besucher vorfindet. Und ist es übrigens für Fastly auch ein ganz wichtiges Thema, weil sie aufgrund der deutlich höheren Webseitenbesuche durch KI-Anwendung plötzlich wieder zum Leben erwecken. Fastly war ja so der kleine, schlechtere Bruder von Cloudflare, unerfolgreich an der Börse, ziemlich hart abgestraft. Und jetzt zuletzt haben sie in den Quartalszahlen doch so ein bisschen gezeigt, Moment, wir merken, dass die Traffic auf den Websites deutlich annimmt, zunimmt, aber eben nicht von Endkunden wie Philipp, du und ich, weil wir nicht mehr auf die Website schauen, sondern die KI fragen, all die KI im Hintergrund all diese Webseiten abfragt. Und dieses wahnsinnige Hin und Her wird noch ein wahnsinnig wichtiges Geschäft für Cloudflare, aber auch für Fastly, die eine deutliche Zunahme in den Quartalszahlen oder auch in den Entwicklungen der Geschäftszahlen feststellen konnten, weshalb die Aktie auch sehr stark angestiegen ist. Sollte man vielleicht mal beobachten, wenn man Lust hat, auf diesen Bereich zu erweitern. Ich würde trotzdem bei Cloudflare bleiben. Aber darüber hinaus ist das vielleicht eine schöne Chance, um mal so eine Art Ten-Bagger draus zu machen, wenn Fastly hier das richtige Pferdchen ermöglicht. Aber Philipp, es gibt gefährdete Unternehmen aus dem Cybersecurity-Bereich.
Also keine Gefährten, nicht mehr die Gefährten, wie bei Herr der Ringe, sondern die Gefährdeten.
Genau, die wirklich zittern müssen vor
dann
diesem
sag mal, Anthropic. Und dann gucke ich, ob ich sie im Depot habe, dann haue ich sie direkt raus.
Du hast keinen davon, aber es ist Tenable Holdings. Rapid7 und bekannteste Gefährdete ist Qualys.
Bist du da nicht investiert?
Nein, um Gottes Willen. Nein, schon. Also, war ich mal als Trade, aber es, als Trade hatte ich die mal tatsächlich, aber habe die jetzt nicht als langfristig.
Da waren sie noch die Gefährten.
Ja, tatsächlich muss man ja sagen, bei Qualys, das reizt ja auch so ein bisschen, weil die Bewertung ist ja wirklich super günstig. Philipp, guck gerne mal bei Seeking Alpha. Qualys ist wirklich so günstig bewertet, dass man da ein bisschen, ja, verlockt sein könnte. Ich meine, die sind auch hochprofitabel nach wie vor.
KGV von 11. Wie, aber jetzt, wo du das hier alles so weißt, würdest du jetzt hier einsteigen? Ja. Oder sagst du jetzt?
Auf gar keinen Fall.
Aha.
Und das ist nämlich der Grund, weil hier gibt es
sieht aber gut aus.
Was machen sie? Sie sind ja Schwachstellen-Scanner. Also ihr Hauptgeschäft ist es quasi, da Probleme zu finden in diesem Software-Wirrwarr. Und sie scannen die IT-Systeme von Firmen permanent ab und sagen, hey, da ist eine Sicherheitslücke in der Version 3.4 eurer Software. Bitte ein Update bitte, damit das dann funktioniert. Und das kann aber Cloud auch selber jetzt. Also mit diesem KI-Feature ist es so, dass die KI das in Zukunft sogar, während sie das scannt, schreibt sie auch schon den Fehler raus und kann auch sofort die Schwachstellen automatisch gleich patchen. Also sprich, da kommt nicht nur die Nachricht so, Mensch, hier, mach doch mal ein Update, sondern die macht's gleich. Und da wird tatsächlich die Frage aufkommen, warum sollte der Kunde für Qualys bezahlen, wenn das nicht einfach dieses Update kann? Und wenn du das in dein System ohnehin, also sei es bei Salesforce oder irgendwo, dieses Thema mit integriert hast, was ja bei Anthropic ja der Fall ist, ne? Dass sie ja andere Softwarefirmen quasi beliefern mit ihrem KI-Zugang, glaube ich, dass man bei Qualys ein echtes Problem hat. Und auch bei den anderen beiden genannten, die sind nicht ganz so berühmt oder nicht ganz so bekannt, würde ich jetzt mal sagen, aber Qualys ist ja durchaus ein Thema. Sie müssen da wirklich aufpassen, dass ihnen da nicht der Markt verkleinert wird. Und ich glaube, die Berechtigung dieses Abverkaufs ist groß. Nichtsdestotrotz kann natürlich immer ein Trade, keine Ahnung, auch mal eine Gegenreaktion natürlich sein, aber hier wäre ich langfristig zumindest sehr vorsichtig, ob diese Wachstumsraten dann auch in den nächsten Jahren, wenn Anthropic mit diesen Plugins da quasi auch hausiert bei ihren Kunden, ob das dann nach wie vor ein doch so gutes Geschäftsmodell ist. Also da wäre ich vorsichtig, lieber Philipp.
Ja, man muss immer vorsichtig sein, wenn man in Einzelaktien investiert. Und man muss dann natürlich auch wirklich viel halt auch immer dranbleiben, ne?
Ja, aber schön halt auch immer mal zu sehen, dass es welche gibt, die wirklich wackeln und welche das sind. Und in dem Falle sind wir zum Glück auf der besseren Seite. Wenn ich jetzt eins gehabt hätte, was wirklich gefährdet wäre, hätte ich tatsächlich auch überlegt, da zu verkaufen. Vielleicht nicht sofort, natürlich gibt es ja immer einen Bounce, ne? Das sind ja auch Kursbewegungen, die nicht nur in eine Richtung gehen. Da geht es ja immer mal ein Auf und Ab. Aber ich meine, wir können auch gerne mal den Chart noch anschauen von Qualys, Philipp, wenn ich dich da mal überraschen darf. Weil natürlich viele sagen, na, im Moment könnte ja eigentlich trotzdem ein sehr schönes Schnäppchen sein für Value-Anleger. Ich meine, ist ja nicht so, dass von heute auf morgen alle Kunden weggehen. Ne? Das ist ja dann auch nicht der Fall. Und es kann auch sein, dass sie dann vielleicht trotzdem erstmal ihren langfristigen Aufwärtstrend so ganz dezent weiter verführen. Aber ja, ist schwierig. Ja, der Markt preist hier schon ein, dass es auch tatsächlich ein Problem werden könnte. Also Qualys,
vorsichtig. Muss man nicht.
Muss man nicht, genau. Man muss sich das Risiko vielleicht nicht zu eigen machen oder in sich selbst ins Depot holen, nur weil die Kennzahlen gut aussehen. Weil hier gibt es dann tatsächlich dann auch Bedenken, die man einfach haben kann. Philipp, ich würde noch auf eine Nachricht eingehen, die von Novo Nordisk kam diese Woche.
Oh, bitte.
Und zwar, sie haben ja einen, Wegovy und Ozempic Nachfolge-Medikament in der Testung. Und das heißt ja CagriSema. Das ist ja im Prinzip ein Medikament, welches als orale Pille eingenommen wird, um dann eben Gewicht abzunehmen. Sprich die Next Generation von Ozempic. Nur nicht als Spritze, sondern eben als orale Pille. Und Naja, jetzt muss man sagen, hat man hier die ja, Studiendaten veröffentlicht und da verloren eben 84 Patienten, die erhöhtes Körpergewicht haben, tatsächlich 20,2% ihres Körpergewichts. Und das ist, liegt eben verglichen mit den 23,6% von Lillys Tirzepatid, so heißt das Medikament, eben drunter. Ja, also hat also nicht die erhofften 23, 24, 25% erreicht, sondern eben nur die 20,2. Aber, was man hier vielleicht nicht vergessen darf, es ist nicht so, und so schreibt das auch Novo, dass man jetzt hier die, den Endpunkt, den man eben nachweisen wollte, dass man da nicht eine Unterlegenheit zu dem Medikament von Eli Lilly hat, sondern da eigentlich trotzdem noch wohlauf ist, denn man darf nicht vergessen, das eine ist eine Spritze, also Tirzepatid von Eli Lilly ist eine Spritze, die wird quasi ja, subkutan ja, vergeben, ne, im Prinzip. Und hier reden wir aber von einer Pille. Und ich glaube, selbst wenn da 20,2% stehen und eben nicht 23 oder 24, ist es immer noch attraktiver, eine Pille zu nehmen. Natürlich ist es erstmal enttäuschend, weil man mehr gehofft hat. Die Aktie ist 18% gefallen, was aus der Bewertung meinen Augen völlig irrsinnig ist. Aber ja, es wird viele nerven, diese Aktie, weil sie einfach schon lange jetzt so dahin dümpelt. Aber ich glaube, mit viel Geduld und immer so einem partiellen Aufstocken kann man hier, glaube ich, langfristig
Klar.
schöne Überrendite erzielen. Aber man braucht halt Geduld und mit Geduld verdient man eben Geld. Und wenn man solche Chancen nutzt, denn hier ist ja nichts tot oder ist ja auch nicht so, dass die, ja, die Umsätze sinken oder irgendwas. Das ist ja auch nicht der Fall. Insofern cool bleiben, dabei bleiben und nicht jetzt diese
Cool
recht
bleiben
hohen
und Dividende
Kursverluste.
kassieren, würde ich vielleicht
Das
sagen.
außerdem. Genau, das kommt ja außerdem noch hinzu. Ja, bevor wir zum Schluss kommen, Philipp, ich habe hier noch Fragen aus der Community.
Bitte.
Und da ist natürlich bei vielen jetzt die Frage, Mensch, schaut doch mal bitte, wie ist es denn mit den Softwareaktien, die ja unter dem Gefahr der KI, die wir ja auch schon besprochen haben, aber hier zum Beispiel Autodesk. Autodesk und ich sag mal relativ ähnlich im Geschäftsmodell natürlich eine Magic. Und da möchte ich ganz kurz auf Autodesk eingehen. Sie sind ja bekannt für die Programme hinter den ganzen AutoCAD, ja, die da im Prinzip weltweit natürlich wichtig sind für ja, jegliche Baumaßnahmen, also ein Hochhaus in Dubai oder ein Tesla-Werk in Grünheide eben, ne, die Autobahnbrücke um die Ecke oder auch, das sind immer digitale Baupläne, die eben so gut wie immer mit Software von Autodesk entstehen. Und sie verdienen halt extrem viel Geld, weil es eben eine klebrige Software ist. Sie ist sehr teuer, keine Frage, aber sie wird von Architekten, Ingenieuren, Bauunternehmen eben gezahlt, weil man eben sonst auch teilweise an Ausschreibungen gar nicht teilnehmen darf, Philipp. Das ist auch wichtig. Also das ist ja nichts, was man jetzt schnell mal so rausgezaubert hat. Und sie sind eben im Monopollist in diesem Bereich, in der Größe, muss man auch sagen. Und wenn der Architekt den Plan zeichnet, muss der Statiker ihn berechnen, der Elektriker den Kabelplan und der Bauleiter das Material bestellen. Also alle müssen irgendwie exakt genau diesem 3D-Modell ja, arbeiten können. Und diese Dateiformate sind auch im Prinzip dann Branchenstandard, die Autodesk erzielt. Und das kann ein KI-Startup nicht einfach mal über ein tolles Design-Tool da nachbauen. Und das ist schon ein sehr, sehr großes, ja, ein sehr, sehr großer Burggraben. Ne? Nichtsdestotrotz kann natürlich, ich sag mal, so ein Plugin von Anthropic natürlich hier riesen Vorteile bringen, weil im Hintergrund alles viel schneller laufen kann auf den Systemen von Autodesk. Und deswegen nutzt ja auch Autodesk mittlerweile KI einfach selber, um hier einfach besser und schneller in Sekunden für Architekten auszurechnen, wie der Wind jetzt zum Beispiel um das Hochhaus weht und das Sonnenlicht im Tagesverlauf sich entwickelt. Das sind ja alles wichtige Sachen, die ja durchaus für einen Ingenieur eine Rolle spielen, um es jetzt mal ein bisschen bildhaft zu beschreiben. Und ja, Autodesk wird sicherlich viel investieren müssen, um die KI hier noch schön zu implementieren. Das wird auch für sicherlich noch ein bisschen, ein klein wenig an der Marge drücken. Aber du kannst ja sofort diese Preise, ja, ich sag mal, steigern bei deinen Kunden, weil du weißt genau, deine Architekten, Bauherren und wer auch, wie auch immer, werden diese, ja, werden diese Software hier nicht hergeben. Die werden sogar die höheren Preise bezahlen, weil sie effizienter arbeiten können. Und so ist das auch langfristig noch ein echter Treiber für Autodesk. Ja, Philipp, jetzt bin ich auf deine, ja, auf dein Gespräch gespannt, was du geführt hast.
Ja, der Freund meiner Schwester sagte, der größte Vorteil bei Autodesk, warum sie auch nicht mit anderen Formaten arbeiten, ist tatsächlich das Dateienformat. Das sogenannte, also ich lese jetzt nicht, was du geschrieben hast, aber dass du die sogenannte DWG-Datei.
Genau, RVT und DWG. Ja.
Und dann habe ich heute mal bei uns im Extranet nachgeschaut. Du kannst ja unsere wunderschönen Geräte auch planen in diesen ganzen Softwaren und es gibt nur ein Format, DWG. Weil das ist etwas, wenn wir gefragt werden, ob wir Planungsunterlagen haben, egal von wem, DWG, das war's. Und das ist einfach der Riesenburggraben. Ja, und du kannst ein besseres Tool, aber irgendeiner in diesem ganzen Prozess des Bauens wird nicht sein System umstellen wegen Entropic. Und ich möchte dazu einfach vielleicht auch nochmal sagen, liebe Leute, Entropic ist keine Allzweckwaffe. Und gefühlt kann Entropic jede Woche etwas Neues. Ich glaube, nächste Woche wird uns sagen, dass das Pi doch nicht unendlich ist. Oder irgendwas, ja. Also es ist wirklich, jede Woche kommt hier eine neue Sau im Moment durchs Dorf, was Entropic kann. Vielleicht wird ja Entropic nächste Woche den Weltfrieden verkünden.
Das wäre ja schön, ja.
Wär super schön. Aber Leute, das ist Publicity. Wir werden sehen, die werden bestimmt auch bald an die Börse kommen zu einer super Bewertung und dann kann man einfach auch wieder sagen, Marketing, ja. Emotionen, jeder will doch jetzt einen Teil von Entropic haben und nicht mehr an OpenAI.
Genau, aber ich würde gar nicht das Geschäftsmodell von Entropic natürlich in Frage stellen. Ne? Ich glaube, die haben eine Riesenchance, ihre Weiterentwicklung in die Software der kompletten Softwarefirmen mit einzubauen. Sie werden ein wahnsinnig geiles B2C-Geschäft haben, hochmarschig, ohne Ende, weil sie einfach skalieren können. Ne? Die haben einmal die KI gebaut, die ist richtig stark. Die können sie quasi mit diesen Plugins erweitern und bezahlen. Also es wird ein echt geiles Geschäftsmodell sein, gerade für uns Börsianer wird das riesig. Aber um nochmal ganz kurz ein Beispiel dran zu machen, bei Autodesk, wenn eine KI in Autodesk dem Architekten pro Woche auch nur 3 Stunden stupide Zeichenarbeit oder statische Berechnung abnimmt, spart das Architektenbüro tausende Euro an Gehaltskosten im Monat. Wenn Autodesk für dieses KI-Modul dann 50 oder 100 Euro mehr im Monat verlangt, zahlt der Chef das dann mit einem Lächeln. Der Mehrwert für den Kunden ist viel höher als das, was Autodesk an Serverkosten für KI ausgibt. Ja, weil das ja dann wiederum dieses Margenthema ist. Ist auch nicht der Fall. Also wir sehen null gefährdet, wirklich. Null gefährdet möchte ich auch. Da übrigens, Autodesk ist super günstig. Ja, diese Aktie ist in meinen Augen echt günstig und ich überlege auch hier tatsächlich doch wieder mal reinzugehen. Das Einzige, was mich ein bisschen abhält, ist einfach, dass das Wachstum natürlich relativ moderat ist. Es ist mittlerweile Average Grower ist ja kein wahnsinnig spektakulärer, weil sie einfach eine riesen Marktmacht haben weltweit und es gibt wenige Konkurrenten und ein Rivale ist zum Beispiel Nemetschek, da möchte ich jetzt noch kurz drauf eingehen, die im Übrigen auch genauso, also aus den gleichen Argumenten heraus wie Autodesk. Nemetschek hat einen Vorteil, sie sind offen, also Open BIM heißt das Ganze, das ist so ein bisschen, man könnte es vergleichen, wenn Autodesk Apple ist, sprich in dem System gefangen für die Kunden, ist es eben möglich, bei Nemetschek auch andere Systeme reinzubeziehen und trotzdem dann auch, ich sag mal, in der Sprache zusammenzufassen. Also so, dass man einfach das Google oder das Android ist in dem Falle. Ne? Und da hat man natürlich so ein bisschen den Vorteil. Und auch hier gilt natürlich, ein Bauwerk muss den Gesetzen der Physik und den strengsten lokalen Bauvorschriften, gerade in Deutschland, entsprechen. Und das macht natürlich in der Komplexität dann auch keinen KI-Agent, weil der nicht auf alles zugreifen kann. Ja, und auch nicht die Haftung übernimmt, wenn ein Parkhaus einstürzt, weil irgendwas schief geplant wurde. Das passiert nicht. Ja. Insofern würde ich da auch sagen, keine Sorge. Ich habe eine Nemetschek gekauft die Woche. Da habe ich zugegriffen. Erste Tranche, vielleicht auch nochmal nachkaufen, falls es doch nochmal ein Stück runterrutscht, aber weil es gibt keinen Boden, das muss man dazu sagen. Ich bin jetzt einfach rein, weil ich einfach glaube, dass Nemetschek für das, wie sie historisch bewertet sind, Philipp, sind sie gerade günstig. Ja, sie sind auf Papier immer noch super teuer, sie haben immer noch ein hohes KGV, wirklich eklig, aber für das, was sie historisch an KGVs mitgebracht haben, an KUV, sind sie gerade günstig. Im Verhältnis für Nemetschek und das zeigt diesen Burggraben. Und ich glaube, wenn man hier schon immer mal rein wollte, sollte man sich langsam positionieren. Vielleicht nicht so Harakiri, wie ich jetzt hier rein bin, aber vielleicht gewissenhaft, mit Sparplan, ne? Oder auch für kleine Tranchen durchaus sinnig, Philipp. Durchaus sinnig.
Auf jeden Fall. Also Sparplan ist ja eigentlich immer ein sehr, sehr schöner Weg.
Meine zweite Spekulation diese Woche ist, dass eine Magic besser läuft als Autodesk. In diesem Jahr, im Kalenderjahr 2026. Das bitte noch notieren, damit du mir hier nicht gehst, ohne dass ich meine zweite Spekulation habe. Ich will ja auch nächstes Jahr mein Eis haben.
Autodesk schlagen ist jetzt eingeloggt. Perfekt. Zu 64,55 Euro die Nemetschek. Und die Autodesk zu 100, nee, wir müssen schon in Dollar machen. 220,91, ja, 220,91. Ich drück dir, wie immer, Marcel, die
Däume.
Daumen, die Däume. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern jetzt schon mal ein schönes Wochenende und meine Glaskugel sieht, dass Nvidia natürlich wieder schöne Zahlen gebracht hat und überhaupt nicht zusammenbrechen wird. Deswegen viel Spaß jetzt, Marcel. Ich verabschiede mich. Bis nächste Woche.